Meine Damen und Herren, Sie hören Wichtig ist auf dem Platz, der Fußball-Podcast mit Nico Backspin und Onkel Pillow, powered by Umbro.
Moin, mein Name ist Nico Backspin und bei mir ist Onkel Pillow.
Einen wunderschönen guten Tag, Ladies and Gentlemen.
Und wir beide haben etwas vor, was wir eigentlich schon ziemlich oft so machen, per WhatsApp-Sprachnachricht, das wollen wir jetzt öffentlich machen und gemeinsam, denn ich würde sagen, ich habe ein bisschen Ahnung von Fußball,
Pillow hat ein bisschen... Theoretisch.
Ja, genau das.
Theoretisch.
Pillow hat, wie sagst du immer, die Erfahrung von tausend...
Von über ein... Mann, Nico, ich habe gerade schon in Instagram angekündigt, da wir ja mit dir einen riesigen Fundus an theoretischem Fußballwissen haben... haben wir uns halt entschieden, auch ein bisschen die Praxis mit reinzunehmen. Und da ich die Erfahrung von über 1400 Kreisliga-Einsätzen, und das sind nur die über 90 Minuten, ja, mitbringe. Ich weiß gar nicht, was da zu lachen gibt.
Du hast niemals 1400 Kreisliga.
Ja, das haben viele andere vor dir auch schon behauptet. Naja, sei es drum, auf jeden Fall bringe ich so ein bisschen die Praxis mit rein, um dann halt auch wirklich die komplette Bandbreite des Fußballs abzudecken und nicht nur hier die Laptop-Welt, die ja, genau. heute ja immer mehr Einzug in den Fußball erhält.
Ich bin so der Laptop-Trainer oder den Podcaster.
Der Laptop-Nico, ja.
Ja, genau.
Ich bin jetzt übrigens offiziell Podcaster, ne? Steht auf meiner Akkreditierung.
Ja, sehr gut, ist auch so, finde ich auch sehr gut, denn das ist das, was wir hier machen. Wir machen einen Podcast, wir machen das, was wir sonst machen, jetzt in öffentlicher Form. Wir reden über Fußball und das Ganze hat einen Namen und der ist auch nicht, könnte nicht treffender sein.
Der ist komplett außer Praxis, der ist nämlich, wir haben uns, lass erst sagen, wofür wir uns nicht entschieden haben. Wir haben uns nicht entschieden für die Nummer 4 hat schon Geld.
Stimmt, der war in der Auswahl.
Ja, der war ganz, ganz nah dran, der hat schon Geld. In Klammern in der fünften Minute. So. Der hat es nicht geschafft, sondern unser Podcast heißt, wie könnte es auch anders sein, Wichtig ist auf dem Platz.
Und darum geht's hier. Wir wollen in diesem Podcast, in diesem Format darüber reden, was wichtig ist. Und damit geht's gar nicht unbedingt um die aktuellen Ereignisse, um die aktuelle Tabellensituation. Ein bisschen sicherlich auch, aber vor allen Dingen auch um die News drumherum, damit man so ein bisschen mal das gesamte Bild im Auge hat.
Absolut. Absolut.
Wir haben aber einen ganz besonderen Moment heute, denn wir haben Umbro als Partner.
Yes.
Da freuen wir uns sehr drüber und es hätte auch nicht treffender sein können, denn hier sitzt ein Werder-Fan und hier sitzt ein Schalke-Fan.
Ja, ja.
Und wie wir es sehen und wissen, haben sowohl Schalke als auch Werder dieses Jahr wunderbare Trikots gekriegt von
absolut,
einem erfahrenen
absolut.
Ausstatter.
Ja. Also ich finde insbesondere unser Heimtrikot und auch das schwarze, das Ausweichtrikot, das, ja gut, dieses Jahr ist nicht international, deswegen ziehen wir das nicht so oft an, aber absolute Hingucker und meine ich wirklich ernst.
Ja, ich finde das Grüne halt, sie liegen hier auch übereinander, auch in der richtigen Reihenfolge, das Grüne
ja, da müssen wir noch drüber reden.
Kommt ganz hervorragend zum Vorschein, aber deswegen haben wir eine wunderbare Partnerschaft uns überlegt ja. und wollen einfach diese Saison jetzt noch, wie sie läuft, schon gemeinsam bestreiten, denn es geht von einem Umbro-Derby zum nächsten. Wir sind gerade im Weserstadion. Werder Bremen gegen Schalke 04. Wir nehmen im Stadion auf. Es ist, ich gucke ganz kurz auf die Uhr, knapp 2 Stunden vor Anpfiff. Mhm. Also der beste Moment, um über genau dieses Spiel zu reden.
Ja.
Und damit dann auch über die Liebe unserer beiden Vereine.
Yes.
Vielleicht wollen wir jetzt mal, komm, da wir wirklich in der allerersten Folge sind, rollen wir es mal von Null auf.
Gerne.
Warum zur Hölle bist du Schalke-Fan?
Weil ich aus Gelsenkirchen komme. Also viele wissen ja immer nicht so, gerade wenn du ein bisschen weiter weg vom Ruhrgebiet kommst oder sogar ins Ausland, auch das deutschsprachige, Gelsenkirchen, kriegst du oft Fragezeichen entgegengeworfen, wenn du dann sagst, ja Schalke, dann ah okay, ja. Ja, tatsächlich, sollte es wirklich einer nicht wissen, Schalke ist ein Stadtteil von Gelsenkirchen und ja, ich bin da geboren, groß geworden, war auch noch nie länger als 3 Wochen woanders am Stück als in Gelsenkirchen und ja, da ist es schwer vermeidbar, nicht Schalker zu sein. Er hat schon bei uns in der Region einen ganz besonderen Stellenwert. Aber ich glaube, wenn wir das jetzt das auch noch komplett aufrollen, dann ist das Spiel vorbei, wenn wir aufgehört haben zu reden. Ja, aber einfach aus der Heimat heraus, die Klassiker Opa Schalker, Vater Schalker, ne, hat er mich mitgenommen im Parkstadion und so, mit über den Zaun klettern, aber die Kröte muss nie bezahlen und so. Ja. Und
ist das geil.
Dann ist das so, ne? Punkt.
Bei mir ist es ein bisschen anders. Ich bin gebürtiger Hamburger.
Ja, du bist richtiger 31er schon fast quasi. Also auf den Fußball bezogen.
Ja, genau.
Also nicht auf die anderen Themen, die so gerade.
Und habe ja, was die Stadt angeht, dann irgendwann so schon mir für mich relativ schnell klar gemacht, dass ich eher, wenn dann St. Pauli meine Sympathien okay, gebe, ja. Als dem Hamburger Sportverein. Aber bin schon als kleiner Junge von Werder Bremen fasziniert gewesen. Und ich glaube, es lag so ein bisschen daran, bei mir war es der Fernseher und bei mir war es aber die Zeit, in der das kleine Bremen so als gallisches Dorf gegen das große Bayern München der einzige Gegenentwurf gab, den es in deutschem Fußball gab. Und dadurch bin ich Fan geworden. Dann kam diese ganze Zeit mit diesen ganzen Superspielen, diesen Wundern, wo sie auf ein Wahnsinnsspiel nach dem anderen geliefert haben. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass ich bis heute schon echte Stimmungsschwankungen, so ist das Wort, habe, wenn der Verein spielt. Also wenn sie schlecht spielen, dann habe ich auch eine Woche schlechte Laune. Wenn sie gut spielen, dann geht die Runde auf mich.
Na gut, das sind wir als Schalke auch gewohnt. Ne? Bei uns geht es auch seit ich denken kann, hoch und runter. Wobei, also auch mal die Kirche im Dorf lassen. Ne? Wir waren auch in den 90er, waren wir mal ein Zweitliga-Verein und gerade.
Hast du das alles richtig miterlebt auch?
Ja, so richtig miterlebt ab dem Aufstieg wieder. Ne? Also so die Zweitliga-Zeit, da war ich echt noch ein bisschen sehr Kröte, aber dann seit Erstliga-Zeit und dann besonders die Ära Rudi Assauer und so, ne, da bin ich dann halt tatsächlich so mit Bewusstsein an die Sache drangegangen und ja.
Was war dann der größte Moment für dich als Schalker?
Der größte Moment, positiv oder negativ?
Mach mal in beide Richtungen, weil ich glaube, das Tragischste, da bin ich ja sogar auch dabei gewesen, also quasi. Ja, ich saß nämlich in Hamburg im Volksparkstadion und habe Sergej Barbares zugejubelt, ein HSVer, muss ich an der Stelle betonen, dass er das Tor gemacht hat, weil ich gemerkt habe, okay, Schalke ist wirklich deutscher Meister geworden gerade.
Nicht.
Und dann kam Anderson.
Ja. Dann kam vor allem Matthias Schober, ne? Also so, ne? Also das ist sicherlich in dem Moment und auch in der Folge war das sicherlich negativ, aber heute sage ich halt auch, dass auch das gehört zu unserer Vereinsgeschichte und auch jegliche Begrifflichkeit, die in der Folge entstanden ist mit ... der Herzen. Mhm. So, wir waren ja dann der Meister der Herzen. Und heute ist ja, wenn der Einäugige bei The Voice of Germany dann doch nur Zweiter wird, ist er der Sieger der Herzen. Und ne, weißt du, wie ich meine? So, ja. Das waren ursprünglich mal wir waren der Meister der Herzen. War damals so auf, wir wollen alles sein, außer der Meister der Herzen, da könnt ihr euch in die Haare schmieren. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich war an dem Tag auch da, mein Opa hat zu der Zeit, oder hat die gesamte Zeit über, wie es das Parkstadion gab, da drin gearbeitet, hat quasi mit aufgebaut, dann die ganzen noch 20 Jahre, wie Schalke da gespielt hat, da gearbeitet und dann auch mit abgeschlossen quasi. Und ich war 19 und habe da ein bisschen nebenbei am Wochenende gejobbt. Wir waren in den, damals war es noch nicht so richtige VIP-Logen, da war es noch der Blaue Salon, hieß es. Und da habe ich ein bisschen ausgeholfen, irgendwie, wenn im Spiel die Fässer leer waren irgendwo, dann habe ich neue aus dem Kühlhaus geholt und so. Und an dem Wochenende war halt, ey, wir können Meister werden. Da war so, guck mal, schließ vor dem Spiel die Fässer an, dann kümmere ich mich drum, geh du auf die Ehrentribüne und guck das Spiel. Das habe ich dann von da aus auch gemacht. Und stand dann auch neben weinenden Huub Stevens und Ebbe Sanz und Emilien Penzers. Und ja, also war tatsächlich schon ein krasser Moment. Das war so negativ das prägendste Erlebnis. Und positiv, ach, da gibt's so viele, ey. Wir haben, das haben viele gar nicht mehr auf dem Schirm, wir hatten mal in der Nordkurve einen Stimmungsboykott im Jahr 2000, schieß mich tot, auch schon in der Arena. Und da haben die Fans die Nordkurve gesagt, 19 Minuten und 4 Sekunden, ne, 19:04, feuern wir die Mannschaft nicht an. Da war ein Protest, ich weiß gar nicht mehr, wogegen der Protest war, kann ich ganz ehrlich nicht mehr sagen. Und das Spiel war gegen Bayern München. Und
da erinnere ich mich sogar dran.
Und dann hat Levan Kobiaschwili bei, ne, dann die letzte Minute wurde halt runtergezählt und es wurden immer lauter und vorher war es echt still im Stein. Es wurde immer lauter und bei 19 Minuten und 6 Sekunden hat Levan Kobiaschwili dann, glaube ich, sein einzigstes Tor in seiner Karriere aus 20 Metern mit links in den Winkel gehämmert. Das Oli Kahn sucht den Ball heute noch. Das war ein krasser Moment. Die DFB-Pokalsiege.
Hast du den Europapokalsieg damals auch mitgekriegt?
Da hat ganz Gelsenkirchen am nächsten Tag schulfrei gekriegt um 10 Uhr.
Ja, das ist krass. Ja. Das sind nämlich alles so Dinge, die ich auch mit Schalke verbinde, weil das schon auch ein Verein ist, der...
Eurofighter, ja.
Ja, aber auch insgesamt schon auch immer die Emotionen in beide Richtungen. Wir waren beide auch schon jetzt ein paar Mal da zusammen im Stadion. Das ist schon emotional was anderes als so ein paar andere Vereine.
Ja.
Da bleibe ich auch immer bei. Da muss man auch immer so, finde ich, den Leuten, glaube ich, klar machen.
Ja, ja.
Als Bremer habe ich natürlich, wenn ich mir das so angucke, die letzten 30 Jahre schon hauptsächlich gute Situation gehabt, dieses Wunder habe ich schon beschrieben, ich habe Meisterschaften erlebt, ich habe Pokalsiege erlebt. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, es gibt so eine Situation oder eigentlich gibt es so zwei Sachen, die mich also deswegen gibt es nicht wirklich was Negatives, aber was Positives, die mich mal so bis ins Mark wirklich meine Nerven gekostet haben. Und das war einmal diese 4 Spiele gegen den HSV 2009 im Mai. Da haben wir Pokalmeisterschaft, DFB-Pokal 4 mal gegen die gespielt. Da sitze ich hier und wir verlieren das Europapokal-Hinspiel, bin am Boden zerstört, sehe die HSV-Fans hier jubeln und denke mir, Jungs, wir sehen uns nächste Woche so. Und es hat gereicht und das ist krass, weil so, wenn du in Hamburg lebst, hast du unheimlich viele HSV-Fans in deinem Umfeld. Es ist 10 Jahre später immer noch. Jeder, wir wissen alle, wir werden unseren Enkelkindern noch von diesen Tagen erzählen. Aber ich saß mal in einem der schwärzesten Stunden der letzten Jahre, als Werder Bremen am letzten Spieltag gegen Eintracht Frankfurt gespielt hat. Und wenn sie verlieren, steigen sie ab. Mhm. Und da schießt Gilou Bodji in der 90. Minute das 1:0, damit Bremen drin, mhm. Frankfurt mhm. Relegation. Und da war ich im Urlaub in der Türkei. Und war, ich glaube, in irgendeiner Touri-Orte, Alanya oder irgendwas. Mhm. Und bin da hingefahren und da war noch Vorsaison, war nicht viel los. Hab mir ein Lokal gesucht und saß da alleine in so einem riesen Lokal vor zwei Fernsehern. Die haben mir dieses Spiel angemacht. Und weil ich wirklich gelitten habe wie ein Hund, standen dann irgendwann so fünf Kellner, eher so ein Bemitleidswert gekommen und haben mir, möchtest du noch ein Getränk? Können wir dir Wasser geben? Brauchst du ein Handtuch oder so?
Oder einen Arzt.
Aber wirklich, Alter. Und am Ende des Tages lag ich auf dem Boden und hab geschrien und die haben sich echt gedacht, der Typ hat nicht alle Lappen am Zaun. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen das, was Fußball auch am Ende ausmacht. Und ich glaube auch irgendwie...
Total, das ist alles, was Fußball... Das ist das Einzige, das, was wirklich Fußball ausmacht und von anderen Sportarten unterscheidet. Punkt, das sind die Emotionen.
Hast du denn eigentlich auch so, was dieses Duell angeht, hier dann irgendwie in den letzten Jahren so irgendwelche Emotionen? Oder ist es einfach nur ein Gegner, der niedergemacht werden muss?
Aus schöner Sicht. Jeder Gegner ist grundlegend ein Gegner, der niedergemacht werden muss. Punkt. Egal wer. so... Punkt 1, Punkt 2, 3, 4 lassen wir frei. So, ja. Dann kommt Punkt 5. Nein, mich verbindet tatsächlich mit Werder Bremen, aber auch mit der Stadt Bremen insbesondere tatsächlich eine etwas tiefergehende Geschichte. Und zwar habe ich 2015 meinen Junggesellenabschied. Haben wir freitagsabends natürlich klassisch in Hamburg auf dem Kiez und alle gegen alle quasi. Ja, alle gegen alle ohne Treten haben wir gemacht.
Und, ich wollte gerade fragen, wer gewonnen hat, aber.
Alle. Ist ja klar. Alle gegen alle mit Jägermeister.
Ich stelle mir richtig vor, wie Pillow mit einer Gruppe Freunde über den Kiez zieht.
Du kannst.
Hier fällt gerade ja. dir das Interieur auseinander.
Ich wollte gerade sagen, das so ein Plakat, das war damals auch in dem Raum, wo wir uns befunden haben. Und das hat mich jetzt wiedererkannt und hat direkt den Geist aufgegeben. Ja,
genau.
Du kannst tatsächlich Alias, Megalo und Afrop fragen. Die waren nämlich, ich bin dann irgendwann, sind wir in Hamburg freitagsabends angekommen und. Dann habe ich den Sinchi im Produzent. Ich so, Diggi, von damals über die Deluxe-Zeit gekannt. Wo ist denn heute so? Der hat uns dann ins Knust gelotst und da war irgendwie so eine Jägermeister gesponserte Party.
Oh Gott. Jetzt müssen wir die Geschichte zusammenbringen, wie du von Jägermeister sponsorst.
So, das war der Freitag so und dann morgens 7 Uhr in der Pofe und am nächsten Tag, wir haben einen zweitägigen Junggesellenabschied gefeiert, sind wir dann rüber nach Bremen, weil da war Saisonauftakt, Schalke, erster Bundesligaspieltag in Bremen. Und ich stand, wo ist der Gästeblock? Auf unserer Seite?
Oder? Ja, ist hier auf dieser Seite.
Ja, dann stand ich da oben, als Leroy Sané von unserem 16er nach einer Ecke losgerannt ist, vier von euch mitgenommen hat und dann an eurem 16er nochmal quergelegt hat, auf, ich meine, das war sogar noch Hüntelaer und da 3:1 Siegtreffer gemacht habe. Und ja, das Spiel haben wir mitgenommen im Rahmen meines Junggesellenabschieds und haben dann ich glaube bis abends 11, halb 12 oder so saßen wir hier noch direkt an der Wiese von der Weser, da waren überall Bierstände, Bratwurst und so. Mein Cousin war der Jüngste, der musste die ganze Zeit Jägermeister kaufen, der war 3 Monate pleite nach dem Abend.
Ist so. Wie bei euch auch die Traditionen gelten so nach dem Motto, nee, der Jüngste geht los.
Ja, und ist so. Der geht nicht nur, der bezahlt auch. Oh. Da war ich natürlich auch sehr betrunken, aber ich war dann in der Folge noch zweimal mit meiner Frau hier für ein Wochenende in Bremen in dem ein oder anderen Wellness-Hotel. Und ey, ich finde eure Altstadtklasse, ich finde euren Supermarkt, ich hätte fast gesagt, den auch, aber den Weihnachtsmarkt finde ich unter anderem klasse.
Und bringen wir es auf den Punkt, das ist einfach ein wunderschönes Stadion.
Ja, ist es. Punkt. Besonders also für die noch nicht hier waren, das musst du dann auch als Schalker mal neidlos anerkennen. Du gehst aus dem Gästeblock vielleicht 40 Schritte und bist direkt an der Weser. Ja. Kannst quasi reinpinkeln, wenn du möchtest. Ja? Mhm. Und das ist halt auch nicht gewöhnlich, ne? So, und deswegen verbindet mich die Stadt Bremen da schon mit ein bisschen mehr. Und absoluter Geheimtipp, ich meine, die harten Auswärtsfahrer, die werden es kennen, aber wer es nicht kennt, auswärts in Bremen gehört sich, dass man im Spitzengebel geht und einen aus der Lampe und einen rostigen Nagel trinkt. Und dann habt ihr auch den Respekt der gesamten Stadt, wenn ihr das gemacht habt.
Genau, das habe ich auch schon. Ich trinke ja keinen Alkohol, insofern bin ich bei dem immer raus gewesen. Yeah.
Aber also
genau,
das ist kein Scherz, ne?
Ja, die Geschichte kann ich auch.
Du gehst da rein und sagst, ich würde gerne einen aus der Lampe trinken und alle, die an der Theke sitzen, so wow. Und dann sagt die Kellnerin, dann müssen sie aber auch einen rostigen Nagel nehmen. Und dann nimmst du die beide. Die kommt dann auch mit so einer Öllampe, da ist der aus der Lampe drin so. Und dann erzählt die da auch so eine Geschichte zu, die eh keiner mehr hört. Und ja, wenn du die beiden drin behältst, dann bist du schon guten.
Siehst du, Reisetipp gefällt mir.
Absolut.
Guck mal, Ich finde ja, dass die Verbindung zwischen diesen beiden Vereinen bei mir eigentlich eher negativ behaftet ist, weil wir eigentlich immer in Zeiten, und das hängt ein bisschen auch mit der Entwicklung zusammen, dass auf Schalke sich was entwickelt hat, neues Stadion, mehr Geld und sowas alles. Und dann ging es immer irgendwann los, dass Schalke immer der Meinung war, okay, Bremen hat da einen guten Spieler, den holen wir uns. Und das war ja bestimmt, das war Ailton, das war Kristajic, das war, ich glaube, auch noch Torhüter, ne? Ich glaube davor sogar noch. Also es gab so ein paar Kandidaten, wo ich immer gedacht, ihr Säcke, Alter, immer nehmt ihr uns. Und vor allen Dingen hat keiner von denen bei euch funktioniert, außer Kristajic, glaube ich, so ein kleines
Böse. Kristajic hat sehr gut sogar funktioniert.
Aber Ailton halt nie wieder.
Naja.
Und dadurch bin ich immer so ein bisschen so, ey, na, so nervt mich nicht.
Aber ich glaube, die beiden waren es dann auch schon, ne?
Ja, gefühlt waren es mehr.
Ist Frank Rost von euch
Frank Rost kam auch von Bremen,
ja, Schalke. Ja, und der hat auch geliefert. Ne?
Ja, genau.
Der hat zwar einen kompletten Nagel im Kopf, aber der hat geliefert.
Ja. Aber ist ja Torhüter und links außen heißt es ja. Ja. Aber da kommen wir sicherlich im Laufe dieses Podcasts noch häufig genug drauf. Ja. Aber dieses Duell hat in den letzten Jahren hat insofern auch ein bisschen wieder für mich an Sympathie gewonnen, weil Schalke, wenn man auf die letzten 10 Jahre guckt, schon immer klar über Werder Bremen war, was das sportlich angeht. Aber seit ein paar Spielen Bremen es schafft, Schalke zu schlagen.
Ja, das war halt die letzte Saison, ne?
Ja.
So, das waren 2 von den letzten 10 Jahren.
Ich guck mal ganz kurz in die Statistik. Ja, es waren mehr. Guck mal, hey, jetzt komme ich wirklich mit Statistik.
Ja.
Gesamtduell Bremen mehr Siege gegen Schalke.
Ja, gut. Aber haben wir jetzt von seit Beginn der Bundesliga oder von den letzten
10? Alles, glaube ich.
Ja, was denn jetzt?
108 Spiele.
Ja, aber du weißt, wichtig ist auf dem Platz und das ist heute, ne? Ja, ist ja so.
Ja.
Nein, aber sicherlich wir haben mal auch, wir sind letztes Jahr gegen euch im Pokal raus, ne?
Genau.
Ja, ja. So. Und davor das Jahr war die Torgeschichte gegen Frankfurt in der letzten Minute im Halbfinale. Ja, genau. Okay.
Genau.
Wir sind nicht nur im Pokal rausgeflogen. Ich glaube, wir haben auch in der letzten Saison beide Spiele gegen euch verloren.
Genau.
Da wird aber auch schwer, eine Mannschaft zu finden, wo wir nicht beide Spiele verloren haben in der letzten Saison.
Und, ey, dann immer, komm, dann wäre ich schon längst abgestiegen.
Ja, das war nicht so deutlich, dass, ne? Also, wir sind dann nicht abgestiegen, aber, ne? Das war schon enger, als wir uns das alle vorgestellt hatten und als uns das alle lieb war. Aber diese Saison, neues Spiel, neues Glück. Wollen wir vielleicht mal switchen auf die aktuelle.
Ja, vor allen Dingen, wenn ich mir angucke, de facto hat Bremen die letzten 4 Spiele gegen Schalke gewonnen.
Okay. Dann wird ja höchste Zeit, ne?
Was glaubst du? Ich meine, guck mal, da würden wir jetzt ein anderes großes Fass aufmachen, das ich mit dir in einer anderen Folge mal mache.
Okay.
Aber ich sage ja, der Trainer hat einen großen Einfluss auf das, was da passiert.
Ja.
Deswegen lass uns bitte einmal ganz kurz.
Dann machen wir die Sonderedition zu.
Machen wir so. Komm, wir machen es mal so, damit wir auch nicht so lange machen hier.
Ja.
Wir machen eine Kurzvariante daraus. Ich möchte von dir mal ganz kurz wissen,
ja,
warum es bei Schalke gerade so gut läuft.
Ja.
Und dann erzähle
ja
ich dir, warum es bei Bremen so scheiße läuft.
Ja.
Warum? Und am Ende, dass er Bremen heute gewinnt.
Also grundlegend ist ja so, auch mit 1400 Kreisliga-Partien, so wenn ich die Formel hätte, dann würde ich den Job ja machen. Ne? So, Punkt. Da muss man ja immer sagen. Aber jetzt mal meine bescheidene 1400 Kreisliga-Einschätzung dazu.
Dazu, ganz ehrlich, du hast doch nicht bei 3 Vereinen gleichzeitig gespielt.
Bitte?
Du hast bei 3 Vereinen gleichzeitig
Nico, gespielt. Nico, ich bin nicht hier, um mein Resümee in Frage zu stellen, ja, sondern um mit dir über das heutige Spiel zu reden.
Okay, so. bleiben wir bei den Profis.
Gut, warum läuft es besser als letzte Saison? Ich meine, jetzt könnte es schon wieder einen Step weitergehen, weil jetzt muss ich natürlich den Trainer mit reinnehmen, weil auch ich werde mich niemals hinstellen und habe mich niemals hingestellt und sagen, der Trainer ist egal, weil dann könntest du einen Chihuahua machen. Aber eigentlich könntest du dann jetzt auch mal noch den Vergleich zu der ersten Tedesco-Saison ziehen und so weiter und so fort. Aber das machen wir jetzt heute nicht aus Zeitgründen.
Genau.
Warum läuft es besser? Ich glaube, ein Riesenfaktor ist schon mal Aminarit. Punkt. So. Das ist halt einfach der bisher in den Spielen, nicht in jedem, aber so ein bisschen den Unterschied ausgemacht hat, so ein bisschen der Unterschiedsspieler ist. Jetzt sehen die Leute nicht, dass du gerade grinst, weil jetzt deine Vermutung ist, dass ja der Trainer und der hat ihm das Selbstvertrauen zurückgegeben und hast ihn nicht gesehen und deswegen ist der Trainer so wichtig.
Freut euch auf die Trainerfolge.
Willkommen in meinem Satz.
Ja.
Ja, hat er mit Sicherheit,
danke.
Aber du hast halt, aber nein, und das ist, ich glaube, das ist nur ein Zeiteffekt, weil die These, die ich halt grundlegend aufstelle, ist, ja, ein Trainer kann dich stärken und kann dir Sachen mitgeben, aber am Ende stehst du alleine auf dem Platz und entscheidest, was du machst. So, und wir sehen ja jetzt ganz, ganz deutlich, weil, worüber holst du dir denn mehr Selbstvertrauen? Über, dass der Trainer dir in der Kabine gut zuredet oder darüber, dass du dich auf dem Platz die Arschbacken zusammenreißt und im ersten Spiel gelingt dir eine Aktion? Und denkst, okay, warte, die hat jetzt schon mal geklappt und im zweiten Spiel, aber wir driften zu sehr ab. Das artet jetzt aus. Wir müssen das in einer gesonderten Folge machen. Punkt. Erster Faktor ist, der Trainer ist ein Faktor. Punkt. So.
Danke.
Der hat geschafft, die Kabine wieder auf seine Seite zu ziehen, was Tedesco dann wohl in der zweiten Saison irgendwann mal nicht mehr geschafft hat. Punkt. Also müssen wir auch nicht drüber streiten. Omar Mascarell funktioniert auf einmal grandios, was vielleicht aber auch mit der langen Verletzung in der letzten Saison, der kam und war direkt ein halbes Jahr wieder so der Klassiker eigentlich bei uns, ist diese Saison nicht. So, mhm. wir blieben bis hierhin, das ist ein Riesenfaktor, wird mir jetzt erstmal bewusst, wir blieben diese Saison bis hierhin, bis vor zwei Wochen, von jeglichen schweren Verletzungen verletzt. Jetzt ist unsere komplette Stamminnenverteidigung ist platt. Stambouli bis Rückrunde anfangen und Sané ähnliche Prognose. So, das wird dann jetzt gerade ganz mehr oder weniger gut aufgefangen durch so einen Ojan Kabak und Weston McKennie, der ja eigentlich ein Sechser ist.
Aber das ist die Geschichte, wo es dann bei Bremen gleich losgeht, warum es nicht so
gut ist. Ja. Also, und auch da werden wir uns nicht streiten, wenn du so viele Verletzte hast, ist egal, wie der Verein heißt und sogar wenn der Real Madrid heißt, wenn gewisse Säulenspieler in einer Mannschaft Platz sind und das über einen langen Zeitraum, hat das einen Einfluss auf genau. die Performance auf dem Platz.
Aber dazu komme ich gleich, da halte ich gleich mein Plädoyer.
Ja. Also, kurz zusammengefasst, sicherlich Trainer. Womit er mich aber am meisten beeindruckt, der Trainer, ist, dass wir es jetzt nach im 8., 9. oder 10. Anlauf von Trainer und Spielidee schaffen, erfolgreich Pressing zu spielen. Und das mit denselben Beinen von den letzten 2-3 Jahren in etwa. So. Also das ist für mich so das Highlight. Wir schaffen es, wir haben das schon immer probiert. Unter Tedesco, ich weiß gar nicht mehr, wer es davor alles probiert hat. Und wir waren immer einen Schritt zu spät. Die sind immer gelaufen, so, bis zu einem gewissen Punkt. Dann irgendwann nimmt das Ganze halt seinen Lauf und dann läuft auch keiner mehr so. Aber wir haben das immer probiert und wir sind immer ein, besonders solche Konsorten wie Oczipka. Ich will ihm nichts Böses, aber der ist einen Schritt zu spät geboren. Bis zu, ja, sorry, wenn ich das sag. Bis auf einmal zu dieser Saison. Und das ist so. Da hat der Trainer, frag mich nicht was, weil wenn ich es wüsste, dann nochmal würde ich den Job machen und würde mir den noch fürstlicher bezahlen lassen als alle anderen.
Ich stelle mir das gar nicht, aber du, nach deinen 1400 Spielen Kreisliga, du musst eine Mannschaft übernehmen. Du musst Kreisliga-Trainer werden.
Nee, den gebe ich mir nicht, ganz ehrlich, den gebe ich mir nicht.
Und wenn es nur als Motivationscoach in der Kabine ist oder so.
Nee, das ist mir zu doof damit. Der eine will lieber links außen, das ist Kreisliga nicht.
Ich kann mir richtig vorstellen, wie du dann, wenn es nicht läuft, so richtig die Taschen durch die Kabine trittst, weil die Jungs nicht laufen.
Ja, so, weißt du, und bevor ich mir den Stress gebe, so, nee, der eine will lieber links außen spielen, der andere will nicht mit dem zusammen im Sturm und der andere sieht sich als Stürmer, hat aber drei linke Füße. Also.
Und der dritte kommt gerade von der Party.
Ja, damit könnte ich nur umgehen, weil da komme ich ja dann wahrscheinlich auch her, aber... Nein, wir kommen vom Thema ab. Also, Trainer ist eine Geschichte. Spieler, die letzte Saison nicht performt haben, Performance auf einmal und das über auch mehrere Spiele. Und das hat sich aufgebaut. Ne? Also, die ersten 2-3 Spiele waren auch nicht so geil wie dann zum Beispiel. Wir haben in Leipzig 3-1 gewonnen. Leipzig hat kein Land gesehen. Die können froh sein, dass sie nicht noch 2 mehr kriegen. Also, das war wow, beeindruckend. Aber du musst auch sagen, dass jetzt die letzten 2-3 Spiele. Das war dann auch nicht mehr so. Ne? Ich habe so ein bisschen hier und da diese letzte Konsequenz im Pressing hier und da mal vermisst. So, die letzte, gerade gegen, was war das, 3-3 nochmal? Zu Hause gegen Mainz.
Ja, ich glaube, ja.
War Mainz, ne? Wo wir dreimal in Führung gehen und trotzdem nur 3-3 spielen. Das darf dir dann halt auch nicht passieren.
Nee, Düsseldorf.
Düsseldorf, genau. Düsseldorf. Die haue ich immer durcheinander. Ja. Wahnsinn. Sorry natürlich an alle Mainz- und Düsseldorf-Fans. Solche Faktoren spielen dann da auf einmal rein. Und deswegen glaube ich, dass wir heute...
Du gehst schon in die Prognose.
Ja, ich tue mich ganz schwer heute. Ne? Leider steht die Aufstellung auch noch nicht. Dafür müssen wir jetzt noch 24 Minuten warten. Wenn ich die wüsste, dann ne, aber...
Ich glaube ja, dass es sich... Also ich sehe nämlich auch bei Schalke, dass es so ein bisschen... Also von einer sehr großen Euphorie und auch überraschend gut funktionierenden Mechanismus.
Genau.
Man jetzt genau in diese Faktoren kommt, die ganze Saison immer so ein bisschen ins Ungleichgewicht bringen können und man mal abwarten muss, wie sie es machen.
Ja,
deswegen
genau.
Ist das ein sehr, sehr spannendes Spiel.
Ja, total.
Weil wenn mich auf der anderen Seite über Bremen, ey Mann, wir haben glaube ich 6 Spiele oder 7 Spiele nicht gewonnen.
7, ja.
Ja, 7 Spiele nicht gewonnen. Aber, und du hast es ja zwischendurch schon angefasst, bei euch fangen jetzt an Verletzungen. Mhm. Ey, ich weiß nicht wann das war, vor 6 Wochen oder so gab es einen Spieltag, da hat Werder Bremen 14 Verletzte gehabt.
Ja.
Da war, ich weiß noch, da saßen auf der Bank, also da haben 2 U23-Spieler gespielt und auf der Bank saßen Torhüter und 4 Namen, die ich vorher noch nicht gehört habe.
Die kannten ihre Namen selber nicht so. Nee,
genau, ja, wirklich. Alle noch, also ich bin mir ziemlich sicher, 2 von denen mussten auf jeden Fall noch von ihren Eltern irgendwie irgendwas unterschreiben lassen, damit sie am Wochenende arbeiten dürfen. Und damit kannst du halt nicht in eine Saison gehen. Und das ist für mich als Werder-Fan voll hart, weil wir haben in meinen Augen wirklich, ne, machen wir irgendwann, aber ich finde, wir haben den spannendsten Trainer. Ich finde, wir haben im Moment so, wahrscheinlich neben eurem, genauso, aber wir haben so damit den spannendsten Trainer, den es im Moment in dieser Liga gibt, von dem ich unheimlich viel halte und mein ganzes Gefühl sagt mir, okay, Bremen hat die Chance, endlich wieder zumindest irgendwie dieses 5 bis oder 4 bis irgendwo da mitzuspielen. So wie Mönchengladbach das macht. Ja. So. Das ist immer so das Vorbild. Und dann kommt sowas rein und dir wird alles auseinandergeschossen.
Ja. Und das kann kurz bis mittelfristig dazu führen, dass die Vision, die ihr eigentlich habt gerade mit dem Trainer und der Mannschaft, nicht zu Ende geführt werden kann. Und das war das letzte Saison in der Tedesco-Saison. So, wir hatten da eine Vision und ihr habt, nicht eine Version, eine Vision. Und die ist auch gut und die wurde auch angestoßen und die geht auch in eine gute Richtung. Und dann kommen gewisse Faktoren kurz bis mittelfristig dazu. Und irgendwann bist du dann als Verein gezwungen zu sagen, okay, wir müssen jetzt irgendwas machen, eine Reißleine ziehen. Und das ist im Zweifelsfall immer als erstes der Trainer.
Ich glaube,
also euch kann das passieren, ne?
Ja, ich glaube, ja, natürlich, das kann jedem passieren. So. Und wenn er am Ende...
Oh, aber das ist das Dilemma, in dem du steckst.
Ja, so. Aber ich glaube halt, dass die Situation insofern, und das ist vielleicht, dass das Bremer Umfeld immer noch ein gutes und anderes ist, weil es wird dann darüber nicht diskutiert. Weil ja,
gewinnt man nochmal 4 Spiele nicht.
Ja, trotzdem wird da nicht drüber diskutiert werden. Das, oh, ist, das, ja, ist,
das weiß ich nicht, Nico.
Das ist natürlich die Öffentlichkeit, aber nicht intern. Denn ich glaube, der feste Glaube an den Trainerstab, an diese Person und auch an den Kader ist im Moment noch so stark. Es wird, weißt du doch selber, es wird natürlich schwierig, wenn du zur Saison zur Halbserie von mal 17. bist.
Ja, klar.
Ja. So, deswegen wird aber nicht der Mechanismus stattfinden, wie das, keine Ahnung, nicht immer den einen Verein da aus meiner Heimatstadt gleich mit benennen, aber wo dann mal schneller Aktionismus betrieben wird. Ich merke aber auf der anderen Seite zwei andere Faktoren, die mir ein bisschen Sorgen machen. Denn wir haben zum Saisonbeginn offensichtlich einen Standardsituation-Trainer besorgt und wir kassieren die meisten Gegentore
nach Standardsituationen. Ne? Ja, ja, und wir sind da ganz gut zurzeit. Ja.
Und ich weiß, und mal ganz ehrlich, unter uns, ne? Ey, wenn du so einen Typen da hinstellst, das wird ja kein Einbeiniger sein, der wird schon wissen, was er macht. Yeah. Aus irgendeinem Grund funktioniert es nicht. Vielleicht liegt es daran, weil wir, glaube ich, diese Saison noch nicht zweimal hintereinander mit der gleichen Viererkette hingespielt haben.
Ja, mit Sicherheit.
Kann alles so Faktoren
sein. Ja, mit Sicherheit. Genau.
Aber, und dann kommen so andere Dinge, wenn du jetzt siehst, 7 Spiele verloren oder 7 Spiele nicht gewonnen, dazwischen ja 4 oder 5 mal 2-2, es fehlt auch der Mut, dieses Ding durchzuspielen, weil es ist schon ein bisschen so wie bei Paderborn im Moment, wo jeder die bejubelt und sagt, die spielen gut und am Ende gewinnen sie doch nicht. So, und bei Bremen ist es auch super Fußball, du spielst ja auch gegen Düsseldorf mit 17-3 Torschüssen und spielst 2-2. So. Und das ist, am Ende ist es Kacke. Und das sorgt bei mir im Moment für das Gefühl, dass ich im Moment richtig Sorge habe, dass es A, eine komplett verschenkte Saison wird, da gehe ich im Moment sogar fast schon von aus. Aber dass diese 2 Punkte auf Platz 16, und das ist das, was du sagst.
Sind das 2 Punkte, ja?
Ja, genau. Ja. Die können ziemlich schnell dazu führen, dass du dann auf einmal über Dinge nachdenkst, über die du nicht nachdenken willst.
Ja, und dann ist, glaube ich, sogar in solchen Situationen ist den handelnden Personen sogar bewusst, ey, warte mal, wir schmeißen hier gerade was, wo wir alle noch vor 5 Wochen der Meinung waren, ist genau das Richtige, schmeißen wir jetzt über Bord, aber, weißt du? Was willst du den Leuten erklären? Dann gehen wir jetzt dieses Jahr nochmal in Liga 2 und dann kommen wir wieder. Nein. So funktioniert es leider nicht. Nicht leider, ist gut. Keiner will absteigen, nur weil du eine Vision hast. Dann brauchst du halt eine andere Vision. Machen wir auch nicht so.
Genau. Es gibt auch genug Beispiele, wo es halt auch nicht funktioniert hat, leider. Aber ich habe den festen Glauben daran, dass es funktioniert. Und deshalb gehe ich auch wenn wir am 32. Spieltag 16. sind, dann wird trotzdem nicht an diesem Trainer gerüttelt werden. Bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, da bin ich mir nicht sicher. Da bin ich mir nicht sicher.
Aber ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen Schalke und
Bremen. Ja, mit Sicherheit, glaube ich, zwischen Schalke. Also wenn wir am 16. Spieltag, so weit lassen wir gar nicht kommen.
Ja, genau.
Am 32. Spieltag, 16.
So, dann sitzt da schon der dritte Trainer auf der Bank. Ja, genau. Ja. Aber ich habe ja eine Wette mit dir laufen, ne?
Ja, die du so maßlos verlieren willst, ne? Richtig räudige Wette, pass auf, Nico, der kommt auch auf die Wette auf mich. Nicht, ich versuche ihm so eine Ekelwette unterzujubeln, nur wegen seinen Stolz wegen. Der kommt zu mir und sagt, pass auf, bevor hier, unser... Komm. Ja, dann kannst du noch so dein Logo küssen, dann ist ja einfach Schwachsinn. Der sagte mir am Telefon, der so, Pillow, pass auf, weil ich habe den so geärgert. Ich habe gesagt, guck mal, Kohfeldt ist voll die Wurst und so, keiner will den haben, der ist überbewertet und so. Es ist gar nicht meine Meinung, aber ich wollte ihm einfach nur auf den Nerven gehen.
Ja,
aus dem Nerven gehen raus, sagt er so in seiner Übermut, der so, pass auf, wir machen eine Wette. Bevor Kohfeldt entlassen wird, wird David Wagner und noch der nächste Schalke-Trainer entlassen. Sofort eingeschlagen. Sofort.
Ich muss mal sagen, das sind so Wetten, von denen ich schon sagen muss, ja, die ist...
Das ist eine Vereinswette. Eine Vereinsbrillenwette.
Da habe ich sehr viel grün-weiße Brille drauf gehabt. Aber ganz ehrlich, ich kann mal gucken, hier Werder-Fans im Raum, das sind einfach Dinge, die musst du machen. Guck mal, ich kriege ein Nicken, das sind einfach, manchmal muss man einfach auch gerade stehen dafür, dass man bereit ist.
Wenn ich dir die Wette jetzt so eklig untergejubelt hätte. Und
ja, sagen wir so, du hast ja versucht
ich wollte ja aber einfach nur auf den Sack gehen, nicht dich in so eine Todeswette.
Hast du mich gut
übrigens
gekriegt.
Wir haben übrigens um 100.000 Euro gewettet. In kleinen Scheinchen.
Ja, genau. Unnummeriert, genau. Je nachdem, wie die Tageseinnahmen laufen.
Ja. Aber ich habe übrigens gerade, muss ich nochmal reinwerfen, das habe ich komplett außen vor gelassen bei den Gründen, warum es bei Schalke die Saison besser läuft. Trainer, Mentalität auf dem Platz, Zusammenhalt, die Kurve steht auch wieder dahinter, die Fans sind, obwohl wir auswärts überraschenderweise stärker sind als in den Ergebnissen als daheim. Und das Ganze basiert aber dieses ganze System auch mit Pressing und alles, was dann nach vorne funktioniert. Ja, das fängt vorne an, Pressing beim ersten Stürmer. Und deswegen ist Guido Burgstaller, obwohl er keine Tore schießt, trotzdem unfassbar wichtig. So, ich wünschte mir einen Guido Burgstaller, der auch ab und zu mal ein Tor macht. Aber alles, was wir da so machen, kommt aus einer stabilen Defensive raus. Ne? Und dafür waren schon die beiden Bäume, Salif Sané, Benjamin Stambouli, also hätte da einer vor drei, da holen sie irgendeinen Typ von Paris Saint-Germain. Warum gibt denn Paris Saint-Germain einen Spieler ab, der in der Saison vorher 32 Einsätze hatte und auch nicht wenige über 90 Minuten? Das war doch schon so. Und die geben den für einen Appel und ein Ei ab.
Da ist auf jeden Fall mehr passiert.
Da als war das so, das kann doch nicht passen. Und dann spielte die erste Saison auf 6 und Alter, der hat, wie Matip in seinen schlimmsten Zeiten, als er noch so 18, 19 war, der hat ja gerne mal über den Ball getreten. Stambouli hat das nochmal verquadruppelt quasi. Und dann zieht ihn einer auf Innenverteidigung und der ist, Alter, der steht da, dass Salif Sané ne Schrank ist, das wussten wir alle vorher so. Und wenn dann die erste Saison nicht so gut war, da wussten trotzdem alle, komm, das wird schon. Aber dass die beiden, also, die standen wie eine Eins, jetzt sind sie beide platt.
Jetzt sind sie nicht da.
Ja. So, und nochmal, wenn das hinten anfängt, dann hat das halt auch Auswirkungen auf alles andere. Ne?
Ich würde sagen, wir machen das jetzt so. Guck mal, das ist eine Stunde vorher noch. Ich will mich jetzt mal.
Haben wir schon Aufstellung?
Ja,
haben wir noch nicht, Viertelstunde noch.
Mental darauf vorbereiten.
Ja.
Wir machen nach dem Schlusspfiff weiter mit diesem Format.
Unbedingt.
Und wir gehen jetzt kurz in die Tipps.
Können wir nicht noch Viertelstunde warten, dann nochmal kurz das Tonbandgerät anschmeißen und dann Tipp abgeben? Ich würde unbedingt gerne die. Die, weißt du?
Keine Zeit.
Jetzt. Keine Zeit? Müssen wir jetzt machen?
Ja. Wir haben noch was vor.
3-2 Schalke.
3-2 Schalke.
Also 2-3. Bremen 2-3 Schalke.
Und ich sag 3-2 Werder.
Ja.
Wir sprechen uns wieder. Wir machen jetzt eine kleine Pause. Und dann sprechen wir uns nach dem Spiel. Und dann könnt ihr entweder mich weinen hören oder... Na gut, Pille wird nicht weinen.
Das ist richtig.
Schön,
dass du das schon mal vorweggenommen hast.
Der wird mich anschreien wahrscheinlich. Also,
ich fahre direkt durch.
Genau, dann mache ich es alleine wahrscheinlich. Ja. Also wir hören uns nach dem Spiel wieder. Bis gleich.
Ciao.
Willkommen zum zweiten Teil von Wichtig ist auf dem Platz und Name ist Programm, denn...
Wichtig war
auf dem Platz und Schalke hat gewonnen und ich habe extrem schlechte Laune. Ich habe kurz überlegt, ob ich einfach nicht antrete zur zweiten Halbzeit hier, weil ich schon auch Angst davor hatte, was du mir jetzt hier alles gleich erzählst.
Ach warum? Nein, Quatsch.
Guck mal, aber als erstes offiziell Glückwunsch.
Danke.
Und ich finde auch doch verdient.
Ja, finde ich auch. Ja, nein, aber so, warum finde ich auch? Ich glaube, um vielleicht direkt mal in die Analyse zu starten, so wie ich sehe, ich glaube, Einsatz hat auf beiden Seiten gestimmt, Punkt. Ich glaube, spielerisch geht auf beiden Seiten dann wahrscheinlich doch noch ein bisschen mehr, aber weißt du, das eine leidet dann auch gerne unter dem anderen. Und so, wo ich heute den Unterschied gesehen habe und dann auch der Meinung bin, dass der Sieg deswegen verdient ist, auch wenn hinten raus nochmal ganz, ganz eng wird, war dann einfach in der Effektivität vom Tor. Und
ja,
Punkt.
Dann, Dicker, das geht mir so auf den Senkel, weil das seit Wochen die gleiche Scheiße ist. Die müssen die Hütten machen und sie machen sie nicht. An so vielen Stellen. Pizarro aus 4 Metern, die eine Szene, wo dreimal hintereinander Leute, davon muss mindestens einer drin sein. Ja. Und deswegen ist es am Ende auch verdient und die Tabelle ist insofern ein bisschen ironisch, dass wir einen Platz gewonnen haben.
Ja, so, weißt du? Wie geht das eigentlich?
Ja, weil Düsseldorf noch mehr Gegentore kassiert.
Ach so, ja, okay. Ja,
jetzt natürlich. Sind sie mit dem Torverhältnis dran vorbeigezogen.
Okay. Dann ist ja Glückwunsch.
Ja, genau. Ja. Beide haben so, quasi gewonnen.
Du musst halt die Feste feiern, wie sie fallen.
Also. Ja, vielen Dank auch. Ein Platz mehr Abstand vom Abschiedsfeld.
Ja.
So. Aber ich habe eine bittere Erkenntnis heute gesammelt.
Nämlich?
Dass Pizarro wirklich 41 ist.
Ja.
Er hat wirklich ich bleib dabei, ist der größte Fußballer der letzten 20 Jahre im europäischen Fußball.
Ja gut, das ist er natürlich nicht, aber...
Ich bleib dabei, aber heute, nee.
Nee. Nee. Ja, seh ich ähnlich. Ich habe auch total lange gebraucht, bis ich verstanden habe, dass das der mit den blonden Haaren, ne? Genau. Oder hat der eine Glatze?
Blonde Haare.
Okay, auf die Entfernung sah das erst aus wie Glatze. Dann habe ich auch eine Zeit lang gebraucht, um das zu verstehen, dass der das ist. Ja, so. War halt unauffällig, sage mal ja, so. Ich genau. Finde es schwer jetzt dann zu sagen, wenn ich jetzt mal einmal eine Halbzeit von ihm gesehen habe, über das Gesamtleistungsspektrum zu urteilen, aber ja, wenn das dann so ist, dann weiß ich nicht, ob man ihm dafür böse sein kann, weil wie du gerade schon richtig gesagt hast, ist er halt 41, ne?
Ja, es macht's alles so ein bisschen tragisch, weil ich schon genau in dieses Spiel sehr viel Hoffnung gesetzt habe, dass wir damit die Wende schaffen ja. In dieser Liga, aber es fühlt sich
falsch
an,
gesetzt,
ja. Ja, es fühlt sich an wie das negative Momentum gerade.
Ja, ja. Ja, du, also das ey, so, wenn wir vorhin mal über Trainereinfluss gesprochen haben, dann gilt dann halt auch so plump, wie es klingt, hast du Scheiße am Schuh. Und wenn, ich meine, so schlimm war es jetzt nicht, ne? Also war nicht so, dass ihr jetzt irgendwie 10 Hochkarätige hättet und einfach nur den Tor nicht getroffen habt, Punkt. Arid stand auch nochmal ganz alleine vorm Tor und hat 3 Mann nass gemacht und war davon selber so begeistert, dass er ihn dann daneben geschoben hat aus 5 Metern, wobei das aber dann auch noch abseits war, ne?
Wir können auch nochmal beim 0-1 die Glaubensfrage stellen, ob das jetzt Flanke oder Torschuss war oder
ja,
was gewollt hat.
Können wir und bei, jetzt haben wir 11 Spieler zu dem Zeitpunkt auf dem Platz gehabt, so, und bei 10 davon hätte ich gesagt, auf jeden Fall reiner Zufall. Aber Arid ist so der Einzige, wo so ein bisschen Restzweifel bleibt, ob das nicht doch so gewollt war. Ja. Und aber auch aus meiner Sicht die Frage berechtigt ist, kann er den nicht halten? Weil ich glaube, das sieht man ziemlich früh, dass der da in der Mitte, ich glaube, Uth versucht dran zu kommen, dass er nicht drankommt. Kann er den nicht halten? Der Pavlenka wirkte auf mich in mehreren Situationen ein bisschen unsicher, hat auch mal 1-2 Bälle nach vorne ein bisschen wegklatschen lassen, die er nicht hätte wegklatschen lassen müssen. War aber jetzt am Ende dann aus meiner Sicht auch nicht der maßgebende Faktor, um ob das Spiel gewonnen oder verloren wird. So.
Nee, und das macht's aber alles so schwierig für mich zu verstehen, also wie soll man das sagen, nicht zu verstehen, aber weißt du, dieses Gefühl, dass du einfach merkst, es stimmt einfach nicht und es gibt nicht so einen richtigen...
Ja, also guck mal jetzt...
Ich habe heute zum ersten Mal seit längerer Zeit mal eine Mannschaft gesehen, von der ich das Gefühl habe, okay, die Mannschaft, so wie sie da steht, ich hätte gerne noch wieder meine Innenverteidigung wieder so, aber dann haben wir so langsam auch den Kader wieder zusammen.
Ja.
So, und jetzt könntest du anfangen, Fußball zu spielen.
Ja, aber nochmal, also da hat jetzt gar nicht so viel gefehlt aus meiner Sicht so, ne? Also ich, nochmal, der Sieg ist verdient, Punkt, aber auch nur aus meiner Sicht wegen der Effektivität vom Tor. Wir hätten auch noch mehrere Konterchancen besser ausspielen können, haben wir auch nicht so. Aber ihr seid jetzt nicht über den Platz gestümpert. Ne? Also auch in der ersten Halbzeit habe ich euch dann schon mit deutlichen Platzvorteilen gesehen, mit mehr Ballbesitz, mit aggressiverer Zweikampfführung. Und darüber holst du dir dann halt auch irgendwann mal das 1-0. So, und dann kommen wir da halt 3 Minuten vor der Halbzeit. Und nochmal 5 Minuten nach Halbzeit und auf einmal bob steht die Butze 2-0 so, ne? Und dann. Und du musst übrigens auch nochmal, wenn wir aus meiner Sicht aus über die Absicht und Nicht-Absicht vom 1-0 bei Arid reden, müssen wir aus meiner Sicht auf jeden Fall nochmal über das Verhalten von Langkamp vom 2-0 reden.
So. Möchte ich nicht drüber reden, sonst kriege ich schlechte Laune.
Ja. Und direkt daran angeknöpft, obwohl das jetzt sicherlich Meckern auf hohem Niveau ist.
Jetzt spricht der Fan eines Champions League-Aspiranten.
Ach ja, das weiß ich nicht. Das hast du gesagt, das würde ich jetzt noch nicht so schreiben.
Ja, ich sehe, ihr seid Vierter, ne?
Ja, so sind wir jetzt so. Aber nochmal, ich hab vorhin schon gesagt, so, da steht eine Zahl vor dem Name auf der Tabelle, das ist der Platz, aber da hinten steht noch eine Zahl und die ist mir gerade viel wichtiger, weil jeden Punkt, den du heute hast, kann dir nächste Woche keiner mehr wegnehmen.
Ja.
Langkamp hat, jeder Verteidiger hat grundlegend die Möglichkeit in der Situation, wenn er an den Ball kommt und er kam an den Ball, zu pölen, zu schlagen. Weißt du, so was lernst du, wenn du eine Erfahrung von über 1400 Kreisliga einsetzen und das sind nur die über 90 Minuten. Ich weiß nicht, was du daran zu lachen gibt, immer noch nicht. Dann weißt du das, dass du den schlagen kannst. Du kannst dich, wenn du ein guter bist, dann kannst du dich dazu entscheiden, das spielerisch zu lösen, aber dann kann es passieren, dass Benito Rahman dir wegrennt, was mich direkt zu Step 2 bringt. Ich weiß nicht mehr, wer da in der Mitte frei vorm Tor steht von uns. Ist eine absolute Frechheit, auch wenn er das Tor macht, dem Torwart, dem Pavlenka durch die Beine. Auch wenn er das macht, ist es für mich nach wie vor eine absolute Frechheit, dass er den Ball nicht in die Mitte spielt. Guck mal, es gibt Spieler aus meiner Sicht, die haben sich dann irgendwann das Standing erarbeitet, in so einer Situation selber abzuschließen und das kann dann auch mal schief gehen. Benito Rahman gehört nicht zu dieser Auswahl von Spielern, noch nicht.
Wie hätte Kreisliga-Pillard dafür gesorgt? Hätte er sich zur Brust genommen? Oder?
Nach dem Spiel, ja. Hätte er nicht gemacht, hätte er ihn runtergenommen in den Kreisliga, Punkt. Hätte er den selber geschossen und nicht gemacht, wäre er in der Kreisliga bei mir als Trainer runter. Wenn er ihn macht, ja, nehme ich ihn zumindest nicht runter, aber ja, und das ist der Grund, warum ich dann kein Kreisliga-Trainer bin, ne? Weil dann schnappe ich mir nach dem Spiel und erzähle ihm was dazu und dann nickt er mit dem Kopf und einen Tag später im Training macht er dieselbe Scheiße wieder. Das ist irgendwie Kreisliga-Fußball. Aber da wollte ich halt nochmal drüber sprechen. Oder siehst du das anders? Weil ich nochmal, also mein Punkt ist, es gibt Spieler, die haben, Arjen Robben zum Beispiel, der hat das Standing dann irgendwann gehabt, der schießt da. Und wenn das dann nicht klappt, dann wird das akzeptiert, dann ist das zu akzeptieren, weil der macht die halt auch oft genug rein und so. Aber meine Ansicht ist, Benito Raman gehört da halt noch nicht dazu.
Ja, ich glaube, das braucht eine gewisse Ignoranz des Stürmers, um dann da so egoistisch zu sein und sein Ding machen zu wollen und das Risiko einzugehen, dass man auch scheitert. Und ich glaube, das brauchen die Stürmer auch, um halt erfolgreiche Stürmer zu sein.
Ja.
Ich bin aber genauso wie du ein Typ, der dann gerne nochmal lieber, ich hätte, glaube ich, lieber quergelegt und hätte dann
muss,
mich dann
darüber gefreut. Der muss zwingend querlegen in der Situation. Ja, ja. Weil dann ist die, 100% ist der Tor nie, aber die, das war kein guter Winkel. Ne? Der schiebt dem durch die Beine.
Kurz mal zurück zu deinen 1400 Kreisliga-Spielen. Welche Position hast du eigentlich gespielt?
Oh, unterschiedliche. Das fing
rechts draußen an?
Nein. Das fing relativ weit vorne auf dem rechten Flügel mal an, wirklich in der Jugend. So, dann kamen die Altintop-Zwillinge bei uns in die E-Jugend rein. Dann ging es schon einen Step weiter nach hinten auf die 6. Und dann im Erwachsenenalter war es ganz, ja, auch noch teilweise auf der 6 Rechtsverteidiger.
Ach stimmt, du hast mir den Altintop-Zwilling
zusammen. Ich habe 1,5 Jahre in der E-Jugend mit Halil und Hamid zusammengespielt.
Und hast du damals schon gesehen, aus denen wird was?
Ja, die waren deutlich besser als der Rest von uns, ja.
Auch besser als du?
Ja, natürlich, Mann. So.
Ah, komm.
Nochmal, ich habe 1400 Kreisliga-Einsätze. Nicht einen einzigen höheren. Okay?
Ich hätte gerne so gerne mal statistisches Bundesamt für Kreisliga-Fußball in Gelsenkirchen.
Ja, ich führe
das belegen können, Alter. Ich glaube dir kein Wort. Aber okay, zurück zu den
Altitop. Wie du meinst, du musst mir auch nicht glauben. So.
Zurück zu den Altitop.
Nochmal, ich bin ja nicht hier hingekommen, um meine Reputation zu diskutieren, ne? Sondern,
aber vielleicht gibt's da draußen,
sondern um in deine theoretische Fußballwelt mal ein bisschen Praxis reinzubringen. So, lieber Nico, dafür bin ich hier.
Aber vielleicht gibt es ja irgendjemand da draußen, der Zeitzeuge ist von einem deiner 1400.
Unzählige. Ja. Nicht für alle 1400, aber ne, da wirst du schon Lebensabschnittbegleiter in dem Bereich wirst du schon finden.
Aber rechts außen hast du angefangen.
Ja, aber F-Jugend, ne? Mhm. Ja, da war auch noch so mit hinten den Ball selber holen, das ist ja nur
ja, von, das ist ja auch alles Pille-Palle.
Ab große Feld war viel auf, damals war es ja nicht der Sechs, die Sechser war es nur der Vorstopper. So.
Da warst du schon Vorstopper?
Ich war Vorstopper, ja. Und dann,
mehr fürs Auge, weniger fürs Laufen, sagst du?
Nee. Ich bin auch heute noch, obwohl ich mittlerweile wieder so fett bin ich schneller, als du denkst. Glaub mir.
Ich habe früher als Mittelstürmer die ganze Jugend durchgespielt
und
bin dann im Herrenbereich vom Mittelstürmerposition auf die Zehnerposition, von der Zehnerposition auf die Sechserposition.
Auf den Innenverteidiger.
Auf den Innenverteidiger. Hab zwei Spiele da Innenverteidiger gemacht. Hab, glaube ich, 8 Gegentore gemacht. Habe ich wieder auf die Sechserposition gesetzt. Ja. Und da habe ich den Rest meiner Karriere verbracht, weil war klar, okay, Nico, so die weiten Wege nach außen, nee. Aber 35 Meter Pässe in Fuß. So, lass ihn nochmal, dann macht er wenigstens kaputt.
Ja, das, was ich auch ganz gut kann. Ich habe, also wir reden hier von Kreisliga-Niveau, ne? Also das müssen wir immer beibehalten. Aber so, ich glaube, was ich für einen Kreisligaspieler ganz gut konnte, war.
Ich bin bis Landesliga gekommen.
Ja? Ja, siehst du, dann wirst du besser Fußball gespielt haben oder auch heute noch spielen als ich.
Punkt. Deswegen bin ich auch so ein guter Laptop-Trainer.
Ja,
Laptop.
War das denn? War das hier im Fußballmanager 1900 oder was?
Genau.
Anstoß 3?
Ja.
Für C64? Nico in der Landesliga.
Aber ich gehöre zu denen, die in diesen Spielen wahrscheinlich auch wirklich in die Taktik gegangen sind, während du immer nur weiter.
Oh nein.
Und dann immer kurz auf diesen Schild, um das Geld einzusammeln.
Nein, da bist du verrückt. Ich habe dann als bist du wahnsinnig? Der Fußballmanager hat fast mein Leben beendet, meine berufliche Lebensbahn. Ich habe teilweise, als dann diese von EA die Dinger rauskamen, ich habe ein Wochenende davor gesetzt für eine Saisonvorbereitung und so. Ja, brauchst mir gar nichts von Taktik und von schon gar nicht vom Fußballmanager erzählen, du Laptop-Nico, ey. Aber kommen wir nochmal zurück zu meiner Rolle. Was konnte ich ganz für Kreisliga-Verhältnisse ganz gut? Ich glaube, ich hatte ein ganz gutes.
Umgrätschen.
Nee. Ich habe in meinem Leben keine rote Karte gekriegt.
Stark.
Ich habe in meinem Leben keine rote Karte gekriegt.
Hätte ich alles drauf gewettet.
Nee.
Das heißt, 1000.
Doch, hab ich wohl wegen Meckern.
1400 Kreisliga-Spiele ohne eine rote Karte.
Ja, doch, nee, stimmt. Habe ich sogar zweimal, aber nie wegen Foul, also, sondern weil ich dann hier und da mal meine Meinung ein bisschen zu offen kundgetan habe.
Ich habe eine gelb-rote in meiner Karriere wegen Zeitspiel und Schwalbe.
Ja?
Ja. Angefangen mit einer Schwalbe habe ich gelb für gekriegt und dann habe ich in der 93. Minute einen Eckstoß, einen Ball viermal zurechtgelegt. Dann ist irgendwann zu mir gekommen und mir gelb-rot gegeben.
Ja, das passiert dann schon. Ja, ne? Aber ist ja auch keine Unsportlichkeit im Sinne eines Fouls, sondern
ist einfach
nur
konsequent.
Ja, Stellungsspiel konnte ich ganz gut.
Aber guck mal, das
so
heißt,
flache Pässe, hoch war immer schwierig, Flanken waren immer ein bisschen lang. Und du wirst es nicht glauben. Also natürlich war ich nie der Schnellste in der Mannschaft, weil da gibt's halt andere. Aber egal, welches Gewicht ich mit mir rumschleppe, wenn die S-Bahn einmal rollt, immer, dann ist sie schwer aufzuhalten. Ja. Auch mit Anfang 30 bin ich da. Das waren dann zwar nur 4 Vorstöße in 90 Minuten, aber wann gibt denn da zu lachen, du bist Sau? Die waren richtig... Ja? Die waren richtig mit Dampf, hör mal. Ja. Mein bestes Spiel habe ich übrigens in Sanford am Strand auf der Abschlussfahrt einmal gemacht, aber das ist auch, das ist eine andere Geschichte, jetzt sehe ich dir mal.
Irgendwann durch
jetzt. Boah, ja, da haben wir so eine, weiß ich gar nicht, ich glaube auch Landesliga-Oberliga-Mannschaft haben wir am Strand auseinandergenommen. Ja, aber ja. Richtig. Ich habe mein bestes Spiel gemacht. Auf links sogar, auf linken Flügel.
Ich stelle mir das gerade vor, am Strand. Mal, lass das mal ganz kurz stehen. Am Strand.
Ja, von Sanford.
In Holland. Habe ich mein bestes Spiel gemacht.
Ja. Ist so. Das war mein bestes Spiel meiner Karriere.
Ja, gut.
Dann ging auch gefühlt den ganzen Nachmittag. Aber ja, gut, komm, wollte ich sagen. Lass mal zu den interessanten Themen.
Lass uns nochmal zum Abschluss hier ein kleines bisschen die Sache abrunden. Oh. Aber du stapelst ja so ein bisschen tief. Hast du Bock auf Champions League, Schalke, nächstes Jahr?
Ich habe auch Bock auf Meisterschaft. Versteh mich nicht falsch. Aber ich glaube, dass ich, und nicht erst seit der letzten Saison, ich glaube, dass wir auf Schalke ganz gut daran tun, dass wir mal machen und wenig reden, viel machen. So auch wie ein Jochen Schneider, der mir übrigens bis hierhin echt gut gefällt, auch in der seltenen Häufigkeit wieder mal öffentlich auftritt. Und wenn er dann mal was er sagt und auch wie so ein Wagner, ich meine gut, das sind heute alles, jeder Trainer ist auch irgendwo ein bisschen rhetorisch ausgebildet. Aber ich habe bis hierhin das Gefühl, dass das, was vor der Saison gesagt wurde, lass mal ein bisschen weniger quatschen und ein bisschen weniger rumspinnen und mal ein bisschen mehr machen und Fußball spielen, das wurde bis hierhin ganz gut umgesetzt. Und meiner Meinung nach ist halt, wie ich gerade schon gesagt habe, heute, jeder Punkt, den du heute hast, kann dir morgen und nächste Woche keiner mehr wegnehmen. Und
ich habe von dem ein ganz interessantes Interview gelesen, ich glaube, es war im Kicker, wo er quasi auch so ein bisschen, das ist natürlich dann so ein bisschen Gelsenkirchener Phrasendrescherei, aber schon klar gemacht hat, dass es ihm wichtiger ist, dass die Leute, dass es nicht irgendwie wenigstens nicht um die Ergebnisse, sondern dass sie wissen, dass hier Leute für Schalke spielen. Und ich glaube, das hat er ganz clever gemacht, ne? Dass er irgendwie wieder so Malocher-Geist ins Gesamtpaket Schalke gebracht hat.
Ja, aber ja. Punkt. Aber das haben sie bisher halt auch alle gesagt, ne? So.
Irgendwann müssen, ich glaube, gehört dazu. Ich glaube sogar, dass das vertraglich irgendwo festgeschrieben ist.
Ja, aber ob das jetzt Schalke, ist oder nicht, weiß
Schalke
ich nicht.
Schalke Trainer wirst.
Aber wenn du auf Schalke als Trainer anfängst oder als Spieler und nicht sagst, so, wir müssen jetzt erstmal wieder kämpfen und Leidenschaft und beweisen, dass wir wert sind, da Trikot zu tragen. Wenn du das nicht sagst, dann bist du halt schlecht beraten, PR-mäßig, so, Punkt.
Kannst du das noch hören, wenn das ein neuer Trainer sagt?
Ja, ich nehme es halt hin, so. Aber das war halt auch so meine Wahrnehmung, dass halt bei David Wagner, Jochen Schneider, diesen Reschke siehst du gar nicht in der Öffentlichkeit, was mir sehr gut gefällt, weil ich den auch nicht für öffentlichkeitstauglich halte, so in seinem Auftreten und in seiner Ansprache. Aber das war immer dicht gefolgt von so und so und so, da wollen wir schon hin, aber Leute, lass mal ein bisschen weniger quasseln und lass mal ein bisschen arbeiten und ein bisschen Fußball spielen. Und ich glaube, da entwickeln wir uns gerade in eine ganz gute Richtung. Bis hierhin, so. Weißt, wie schnell das im Fußball kippen kann. Und ey, was dann am Ende bei rumkommt, das kommt bei rum, so. Punkt. So, das Klassische von Spiel zu Spiel schauen. Aber wie siehst du denn so, ja, wenn du jetzt sagst, wir sind Champions League-Aspirant, vielleicht sind wir das. Ich finde es einfach noch zu früh, darüber zu reden. So. Das wäre so, als wenn du sagen würdest, jetzt Gladbach ist ein Meisterschaftskandidat. Obwohl, ne, das ist Quatsch, das weiß jeder. Aber ich finde es noch ein bisschen zu früh in der Saison. Was halt das Ziel sein muss, ist, fußballerische Schritte zu machen. Die Philosophie vom Fußball, die du auf Schalke spielen willst, die zu etablieren, so in den Grund. Grundverankerung, sag ich jetzt mal, oder in dem Grundfundament zu forcieren, zu zementieren und darauf dann weiter aufzubauen. Und wenn dabei dann am Ende ein Champions League Platz rumkommt, ja, da werde ich ja nicht meckern, so, Punkt. So, aber viel, so wichtig ist besser als letzte Saison, dann auch im Abschneiden, in dem Ergebnis, genau, Punkt, genau. So, das ist halt wichtig.
Und du hast vor allen Dingen auch momentan eine recht, also ihr steuert auf eine Saison zu, die Ruhe und Zufriedenheit ausdrückt.
Ja, genau.
Weil, wenn du die Tabelle guckst, dann hast du jetzt halt schon so viel Abstand zu Platz 12, 13, dass du ganz tief wirst du nicht fallen.
Ja, geh ich jetzt auch nicht mehr von aus, kommen noch ein paar Spiele und jetzt lass mal drei wichtige Spieler, lass mal so ein Omar Mascarell ausfallen. Vielleicht noch Narit, so, und dann wird
Aber wenn der weg ist, dann wird es gleich schon wackelig.
So, ist halt ein Riesenfaktor diese Saison. Obwohl er im Spielverlauf selten auffällig ist, aber dann halt.
Aber guck mal, Digga, das ist genau.
Das ist der Unterschiedsspieler, ne?
Ja, genau. Und ja. Wenn, guck mal, wenn ich dann mal so ein Grün-Weiß das Ganze betrachte, dann ist genau das, was uns fehlt. Ja, ja. Weil diese Unterschiedsspieler, die haben wir auch, aber vielleicht ist es sogar mal ein Rashica, aber der reicht alleine nicht. Der hat ein paar Punkte gerettet. Ja. Aber letztes Jahr hatte man sowas wie Max Kruse. Dieses Jahr hätte man in meinen Augen das auf mehrere Schultern verteilt. Ja. Nur wenn Osako nur, keine Ahnung, 4 von 12 Spielen macht, wenn Füllkrug nach 3 Spielen verletzt ausfällt, wenn du keine Innenverteidigung hast, dann bin ich nämlich, was Bremen angeht, also ich hoffe wirklich, dass ich nicht hier zur Winterpause dann doch Frage, wieder mit Platz 16 stehe.
Die Frage wollte ich jetzt nochmal aktiv stellen, weil ich glaube, viel spannender in der aktuellen Situation, als wo läuft am Ende Schalke raus. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, besser als letzte Saison, Punkt. Mhm. Aber wo siehst du denn die Reise von Grün-Weiß hingehen?
Ey, weißt du, es kotzt mich wirklich an, weil ich die ganze Saison mit vollem Kader hätte ich gerade so, wenn du siehst, wie durchwachsen diese komplette Liga ist von Platz, ich habe hier gerade eine Tabelle vor mir liegen, wenn du siehst, SC Freiburg mit 22 Punkten, 3. Platz.
Absurd, ne?
Absurd. Und ich glaube, ganz jetzt, das klingt jetzt alles bescheuert und ja, haut mir das von mir aus in die Ohren, aber ich bin schon der Meinung, dass Werder Bremen mit vollem Kader und allem, was sie gehabt haben, auf jeden Fall irgendwo in diesem Feld zwischen Freiburg und Leverkusen damit dabei wären. Und dann könntest du die ganze Saison mitrechnen und hättest noch ein bisschen was zum Spielen. Ja, genau. Ja. Und das hast du halt aber auch alles nicht. Mir ist aber auch klar, dass bei Bremen letztes Jahr auch viel über 100% gelaufen ist. Und, und wenn du dann diese Saison jetzt so ein Verletzungspech hast, dann ist es in der ersten Sekunde eine verschenkte Saison. In der zweiten Position mache ich mir momentan aber wirklich Sorgen, weil da haben wir am Anfang schon ein bisschen drüber gesprochen. Diese Abwärtsmechanismen können schnell greifen und ich möchte nicht auf einem Abstiegsplatz überwintern. Mhm. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass Union Berlin nach 12 Spielen 5 Punkte mehr als Werder Bremen auf der Karte hat. So, das sind Dinge, da mache ich mir ein kleines bisschen Sorgen drum. Und es macht mir auch ein kleines bisschen Sorgen drum, dass Schalke 04, worüber wir gesprochen haben, heute in meinen Augen nicht überragend besser war. Nee. Ein bisschen konsequenter. Also nicht, ja. Aber Bremen an vielen Stellen doch so ein kleines bisschen die Ideen oder auch die Ruhe im Spiel gefehlt haben, guck dir die letzten 5 Minuten an. Von den letzten 5 Minuten Nachspielzeit haben wir, glaube ich, 3 Minuten hier in dieser Eckfahne verbracht. Und wie hieß er?
Das war schon Magic Burgstaller. Ne? Die sogenannte Alpenkobra, die euch da eins um andere Mal vorgeführt hat, als wärt ihr Slalomstar.
Als er zum dritten Mal über den Ball gestrichen hat oder Richtung Eckfahne gegangen ist.
Rausgeholt. Mit seine
Porripie. Ich wäre da runtergegangen, hat den umgegrätscht, ey. So eine Scheiße.
Ich als Schalker sitze da und denke mir, ey, da dreht ihn doch jetzt mal einer. Also wollt ihr ihn da jetzt noch eine Stunde machen lassen?
Ich mache mir da ein kleines bisschen Sorgen drum. Aber guck mal, wir werden, glaube ich, in diesem Format, und das ist dann vielleicht auch die kleine Abschlusskundgebung hier für die heutige Folge, sicherlich noch das eine oder andere Mal wieder über Schalke und Werder reden, denn am Ende ist es nun mal, Werder ist mein Verein, Schalke ist dein Verein und sie werden uns auch in diesem Format nicht verlassen. Ja. Aber wir werden auch andere Themen suchen.
Ja, absolut, absolut.
Weil sonst wiederholen wir uns damit, was ich euch jede Woche erzähle oder jeden Monat erzähle.
Das langweilt ja dann auch irgendwann. Das war heute eine geile Idee für den Kickoff. Und wenn das Rückspiel Umbro Derby ansteht, dann werden wir sicherlich wieder in den Fokus nehmen. Aber ja, ich möchte über mehr Sachen reden als nur über Schalke und Bremen. Und vielleicht nochmal ganz kurz meine Einschätzung zu Bremen. Also wie ich dir gerade schon nach dem Spiel mal gesagt habe, ich sehe keine Gefahr, dass Bremen absteigt, und ich sag dir auch, warum ich die nicht sehe, und da wirst du nicht hören wollen, weil ich der Meinung bin, bevor diese Gefahr zu akut wird, geht der Trainer und dann gibt's einen Aufwärtstrend und dann.
Er würde noch eine Wette eingehen.
Nico, lass doch jetzt gut sein. Ist okay.
Leute,
ich freue mich für euch, wenn ihr mit Kohfeldt die nächsten 20 Jahre eine Arsène Wenger-Geschichte hinlegt. Solange wie ihr das Umbro-Derby jedes Mal verliert, ist mir das alles Latte. Ich glaube aber halt einfach nicht dran.
Ja, sehr gut. Ich mache dich zum Gläubigen.
Und ich sage nicht, dass das an Kohfeldt liegt. So, Punkt, ne? So, wir haben über die Begleitumstände gerade gesprochen. Und dann kommst du halt irgendwann in die Situation, wohl wissend, dass du da jetzt gleich jemanden opferst, in der Hoffnung, dass du kurz- bis mittelfristig was änderst und dafür die langfristige Vision aufgibst. Das passiert eine Nase lang und das kann auch bei euch passieren. So fängt das an, Digga. So fängt das an.
Das weiß ich alles. Ich will es so nicht hören.
Ja. Ja, gut, dann lassen wir das jetzt. Du hast ein Geschenk für mich, sicher. Ja. Du hast die ganze Zeit so ein Geschenk vor meiner Nase. Pack mal aus.
Ja, ist aber nicht geschenkt für dich.
Nee? Für wen ist das denn?
Das ist für unsere Zuhörer.
Ach, das verlosen wir?
Ja.
Ja, gib mir, ich schicke das dann los.
Ja, genau. Und dann gewinnst dein Cousin oder sowas wahrscheinlich. Nee, ne?
Ja, ist doch egal, wer das gewinnt. Ja, ich schicke das schon.
Nee, wir sind das muss man immer noch sagen, hier auch auf Einladung von Umbro. Und deshalb nochmal vielen, vielen Dank an Umbro, dass sie uns hier heute eingeladen haben, wie dieses Umbro-Derby feiern durften. Schönes Ding auch. Du durftest feiern, ich musste leiden, aber was auch immer. Und wir werden mit Umbro durch diese Saison gehen. Und das heißt, Umbro wird immer dafür sorgen, dass wir für euch da draußen auch ein paar Geschenke haben. Und Pillow weiß nicht, worum es geht, deswegen habe ich ihn ein bisschen überrascht, damit ein kleiner, wirklich auch offensiver Neid von dir mit rauskommt.
Also ich kann dir das mal sagen, hier liegt jetzt so eine relativ formschöne und auch hochwertig verpackte Box in Blau mit einem Schalke-Logo drauf und da steht auch FC Schalke 04. Erinnert so ein bisschen an eine Albumbox, ja, nur ein bisschen anderes Format.
Das wäre, bei dir wäre jetzt, was wär, also wenn das deine Albumbox wäre, dann wäre jetzt hier was drin?
Boah, in der letzten Albumbox von mir war das, hast du das jemals gesehen, diese legendäre Weltreise-Tagebuch?
Nee, mit Fotos von mir. Du hast mir keine geschickt, glaube ich, oder?
Habe ich dir echt keine geschickt?
Nee.
Du hast keine gekauft, oder was?
Nee. Du hast mir keine geschickt.
Mach mal aus.
Ich kaufe keine.
Mach mal aus. Nein, also ich lasse dir meine zukommen. Ich habe in meiner letzten Box ein Buch drin gehabt mit Fotos von meinen bisherigen Weltreisen, damals mit John F. Kennedy und Che Guevara beim Lagerfeuer und so. Also,
stark.
Ja, einfach mal so ein kleines Potpourri, so ein bunter Blumenstrauß aus meiner bisherigen Vita.
Wie da noch die 1400 Kreisligaspiele dazwischen gepasst haben,
die das frage ich mir an der Stelle.
Aber wir haben hier ein Geschenk für euch
und
ich mache mal offiziell auf. Wir haben
das kommt niemals bei dem an, wer auch immer das gewinnt. Aber wohl, das ist kleine Größe. Ne?
Wir haben ein Schalke 04 Trikot, ein aktuelles dieser Saison von Umbro in Weiß mit allen Unterschriften der kompletten Mannschaft.
Boah.
Und ich würde sagen, das verlosen wir unter euch. Bist du spontan? Kannst du dir eine Frage einfallen lassen? Oder sollen sie einfach kommentieren, was sie von diesem Podcast halten?
Nee. Nur kommentieren ist mir zu einfach. Wir machen eine Frage natürlich mit einem Fußball.
Es ist Schalke, deswegen musst du das machen.
Ja, wie lange läuft der Trikotsponsor-Deal zwischen FC Schalke 04 und Umbro?
Das ist die Frage, die du beantworten musst. Ich würde sagen, wir packen es, wir machen es so, unter den Fotos, die wir beide posten zu diesem ganzen Podcast, sollt ihr kommentieren, entweder bei mir oder bei Pillard und unter den richtigen Antworten, die sich dann ja dann eh wiederholen werden, weil ihr kleinen Säcke ja einfach nur kopiert, was der andere gepostet hat, werden wir dann den Gewinner auslosen und der kriegt dann von uns dieses Trikot.
Also ich sag euch jetzt nochmal hier, also ich hab das nicht, ne?
Ja.
So, sag jetzt nochmal hier.
Ja, du kriegst das auch nicht. Ich pack das gleich wieder ein. Ich verschick das, damit es auch wirklich ankommt. Ja.
Dein Bremen-Trikot verschick ich dann.
Ja, genau, solltest du auch machen.
Ja. Nein, und nur um nochmal die Exklusivität dieses Giveaways zu verdeutlichen.
Ja, ich hab's extra hier an den äußeren Rand des Tisches gestellt.
Ist das, was ich vorhin noch vom Spiel meinte, das schöne weiße, ne, Auswärtstrikot.
Ja, ja.
Ist wirklich ein sehr schönes Trikot, meine Ernst.
Ja, es ist schon echt.
Ich würde das auch sagen, wenn
ja, ich stell's schon zur Seite.
Okay. Jetzt.
So, du kriegst das nicht.
Ja, okay.
Hallo, danke. Erste Folge.
Ich bedanke mich ebenfalls.
Wichtig ist auf dem Platz. Wir sprechen uns nächsten Monat.
Alles klar, bis dann.
Macht's gut, bis dann. Ciao.
Ciao.